D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Heute mit Katja Weber, mit telefonierenden Vögeln, mit Wölfen, die bei Facebook sind, und flexiblen Schleimpilzen. Wir dringen heute vor ins Internet der Tiere.
Was erlebt eine Schwalbe in einem Tornado?
Warum musste das Leben laufen lernen? Es war in den Pflanzen doch ganz gut aufgehoben, hat der Dichter Gottfried Benn einmal ratlos festgestellt.
Natur ist für viele Menschen heute noch definiert als ein technikfreier Raum.
Schleimpilze haben sich allen Versuchen erfolgreich widersetzt, sie in den klassischen Ordnungen von Tieren, Pflanzen und Pilzen unterzubringen, obwohl sie Merkmale aus all diesen Ordnungen aufweisen.
Wir sehen also das Internet der Tiere, in dem einzelne Tiere wie der Waldtrapp Shorty oder die Wolfsrudel in der Lausitz eigene Facebook-Seiten haben oder sogar Blogs.
Dazu muss man wissen, diese Amöbenklumpen haben weder ein Gehirn noch ein Nervensystem.
Man kann fast sagen, dass die Funksender so etwas wie der Missing Link sind zwischen der Natur da draußen und uns.
Ja, Tiere sind online. Nicht, weil sie das wollen, sondern weil wir das wollen. Der Mensch heftet ihnen Sender an, während rund um ihn herum Arten sterben, die biologische Vielfalt abnimmt und Lebensräume für Tiere und Pflanzen kleiner werden, weil der Mensch sich immer weiter ausbreitet. Schätzungsweise 50.000 Tiere pro Jahr verschwinden. Das sind 137 Tierarten am Tag, 6 pro Stunde. Gleichzeitig besendern wir bedrohte Tierarten. Was bedeutet das für das Verhältnis Mensch-Natur? Damit haben sich Forscher und Nachdenker beim Workshop vom Internet der Tiere oder die Natur nach der Natur am Einstein-Forum Potsdam beschäftigt, am 20. November 2015. Zwei der dort gehaltenen Vorträge will ich heute senden. Ich glaube, ganz optimistisch schaut der Wissenschaftsjournalist Alexander Pscherer auf das Verhältnis von Mensch und Umwelt und nimmt dabei die Technik als Babelfisch in den Blick. Kann sie vermitteln zwischen dem Biodiversität verschlingenden Menschen einerseits und Flora und Fauna andererseits? Diese Frage stellt er sich in seinem Vortrag »Können Smartphones die Welt retten?« Das neue Zwiegespräch mit der Natur. Aber zunächst mal nimmt er uns mit in den Wald. Wir gehen ein Stück spazieren.
Sie genießen die Einsamkeit, sie atmen die frische, würzige Luft. Es ist die reinste Idylle. Endlich Ruhe, keine Kollegen, keine Kunden, keine Hektik. Nur sie und der Wald, sonst nichts. Das zarte Vogelgezwitscher beruhigt ihre Nerven. Das sanfte Licht ist wie Seelenbalsam. Sie entspannen sich, ihre Gedanken werden frei. Und dann passiert es. Plötzlich piepst ihr Smartphone. Es ist nicht das Büro, das anruft, es ist auch nicht ihre Familie, sondern der Wald selbst versucht, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Ein Vogel ruft sie an. Und zwar nicht irgendein Vogel, sondern ein Waldrapp. Und zwar auch nicht irgendeines dieser ibisartigen, skurrilen Schnabeltiere, sondern ein ganz bestimmter Waldrapp. Shorty. Ja, Sie haben richtig gehört. Sie werden von einem seltenen, fast ausgestorbenen Vogel angerufen, der in freier Wildbahn lebt und der dazu noch einen männlichen Vornamen trägt. Das erstaunt sie aber keineswegs, sondern sie nehmen den Anruf entgegen, als sei dies das Natürlichste der Welt. Sie zücken ihr Smartphone und öffnen eine App. In dieser App sehen sie sich als selbst, als kleinen grünen Punkt auf einer Landkarte. Und sie sehen einen zweiten Punkt, einen roten, der sich ganz in ihrer Nähe befindet und der sich bewegt. Dieser Punkt ist Waldrapp Shorty. Genauer gesagt, sein digitales Abbild. Mit Daumen und Zeigefinger ziehen Sie die Ansicht auf dem Display größer. Der rote Punkt befindet sich jetzt in unmittelbarer Nähe des grünen Punktes. Das ist also der Grund des Anrufs. Shorty muss direkt über Ihnen sein. Sie blicken zwischen die Baumkronen nach oben in den strahlend blauen Nachmittagshimmel. Und tatsächlich dauert es nur wenige Sekunden, bis ein Trupp glänzend schwarzer Vögel über Ihren Kopf hinwegzieht. Gerade noch haben Sie Zeit für ein Foto. Dann klicken Sie in der App auf ein Dialogfenster, das mit aktuelle Beobachtungen beschriftet ist und schreiben: Freitag, 12. Oktober, 14.35 Uhr, 5 Kilometer südlich von Innsbruck. Gerade zieht der Trupp mit Shorty über mich hinweg Richtung Süden. Gute Reise. Hoffentlich verirrt sich Shorty nicht wieder in die Schweiz. Mit einem kurzen Signalton bestätigt das Telefon, dass Nachricht und Bild verschickt wurden. Sie atmen tief durch und setzen ihren Spaziergang fort, so als sei nichts geschehen. Die Frage ist nur, kann man nach einem Telefonat mit einem Vogel einfach weiter spazieren gehen, als sei nichts geschehen? Oder sollte man nicht vielmehr stutzen, innehalten und sich fragen, was ist da gerade passiert? Denn auch wenn es möglich sein sollte, müssen wir uns wirklich mit den Tieren in freier Wildbahn vernetzen. Für viele Menschen ist schon die Vorstellung befremdlich, mitten in der Natur mit einem Menschen zu telefonieren. Wer im Park oder im Wald sein Handy zückt, der kann sich empörter Blicke sicher sein, die meist von einem entrüsteten Kopfschütteln begleitet werden. Natur ist für viele Menschen heute noch definiert als ein technikfreier Raum. Natur ist eine geschützte Zone, eine Zone der Ursprünglichkeit, eine Oase der Reinheit. In der Natur soll sich der Mensch gerade den Zumutungen der Technik entziehen können. Er soll sich von ihnen erholen können. Sollte jemand ihr Gespräch mit dem Waldrat belauschen, so wird er, vorausgesetzt er hält es nicht für eine Täuschung, es entweder als sinnlose Spielerei abtun oder es als eine gefährliche Entwicklung des immer weiter um sich greifenden Internets verurteilen. Doch so ohne weiteres lassen sich Natur und Technik heute nicht mehr trennen, auch wenn wir es so gerne hätten oder so gelernt haben. Seit dem Beginn der Industrialisierung hat die Technik die Natur immer weiter zurückgedrängt. Der Antagonismus von Technik und Natur, der sich in unseren Köpfen festgesetzt hat, hat sich im Verlauf des Zivilisationsprozesses als ein scheinbar unüberwindbarer Gegensatz in unser Bewusstsein eingeschrieben. Doch leben wir in einem neuen Erdzeitalter, das Anthropozän genannt wird, das Zeitalter des Menschen also. Und es ist ein Zeitalter, in dem der Einfluss des Menschen auf die Erde so stark geworden ist, so entscheidend, dass man von einem sozusagen geologischen Einfluss der Menschheit auf das Schicksal des Planeten sprechen kann. In diesem Zeitalter müssen Natur und Naturschutz neu definiert werden. Denn im Anthropozän kann die Natur nicht mehr ein von der menschlichen Gesellschaft isolierter Raum sein, eine für sich bestehende, sich selbst überlassene Wildnis, sondern Natur ist im Anthropozän als ein System zu denken, das in menschliche Aktivität notwendigerweise eingebettet ist, von ihr durchdrungen wird, mit ihr symbiotisch verwoben ist. Es verschmelzen also technische Strukturen und natürliche Gegebenheiten zu einer neuen Einheit, zu einem neuen Ganzen. Natur wird mehr und mehr als ein System verstanden, das sich mit menschlicher Aktivität und nicht gegen sie entwickelt und entfaltet. Dieses Denken widerspricht natürlich der klassischen ökologischen Theorie, die aus dem Konflikt der Zivilisation entstanden ist. Die klassische Ökologie setzt Trennungslinien zwischen Natur auf der einen Seite und Zivilisation auf der anderen Seite, mit dem Ziel, die Biodiversität zu bewahren und zu erhalten. Sie will die Natur vor der Expansion der Technik schützen, die im Namen der Zivilisation geschieht. Deshalb richtet sie Schutzgebiete ein und spricht Verbote aus. Doch wir müssen uns heute fragen, erreicht diese Strategie ihr Ziel? Der ständig schrumpfende Tierbestand, heute verschwinden auf der Erde 50.000 Tierarten im Jahr, 137 Tierarten am Tag, 6 in der Stunde, und die sich kontinuierlich verschärfenden Umweltprobleme zeigen nach Jahrzehnten ökologischer Bemühungen, dass die Logik der Trennung allein, muss man vielleicht sagen, nicht zum gewünschten Ziel führt. Diese Tatsachen belegen, dass die verabsolutierte Ökologie der Trennung einem falschen Ideal folgt. Vor allem deshalb, weil sie den Menschen von der Natur isoliert und so nach und nach das Interesse des Menschen an der Natur, das eine Verbindung mit ihm, mit ihr, untergräbt. Die Entfremdung des Menschen von den Tieren seiner unmittelbaren Umgebung, die er nicht mehr zu Gesicht bekommt und erst recht nicht mehr anlangen darf, ist eine der Folgen der ökologischen Doktrin. Zugleich behindert sie in vielen Teilen der Welt die wirtschaftliche Entwicklung und damit die Bekämpfung von Armut. Diese Ökologie rettet die Natur also gegen den Menschen. Und das ist moralisch fragwürdig. Im Anthropozän nun werden die Karten, auch die moralischen, neu gemischt. Es wird immer deutlicher, dass wir ganz neu denken müssen, disruptiv sozusagen, um die Probleme des Planeten zu lösen. Ein solcher disruptiver Ansatz besteht darin, die Lösung für die durch Technik erzeugten Probleme in der Technik selbst zu suchen. Die Technik ist natürlich für viele Naturzerstörungen verantwortlich. Aber in ihr liegt oftmals auch das Potenzial, diese Wunden wieder zu heilen. Was das konkret bedeutet, kann man am Internet der Tiere, wie ich es nenne, beispielhaft zeigen. Es ist ein gutes Beispiel für die sanfte Durchdringung der Natur mit elektronischer Intelligenz. Für eine Form der Koexistenz von Natur und Technik. Für einen Aspekt einer neuen technoiden Kultur. Kommen wir also zurück auf unseren Waldspaziergang und auf Waldrap Shorty. Eine Smartphone-App, die es erlaubt, mit Tieren zu kommunizieren, gibt es tatsächlich. Sie heißt Animal Tracker und sie wurde vom Max-Planck-Institut entwickelt. Sie ist Bestandteil eines weltumspannenden Netzwerks, das Tiere mit Menschen auf elektronischem Weg verbindet. Dieses Internet der Tiere hat natürlich nichts zu tun mit den Tieren des Internets, den Katzenbildern, die wir alle kennen und die das Internet verstopfen, sondern es ist ein ernsthaftes wissenschaftliches Projekt, das in der Erforschung konkreter Naturphänomene wurzelt. Man sieht hier die vier, sagen wir mal, Bestandteile dieser Infrastruktur des Internets der Tiere. Links auf 9 Uhr losgehend mit der Erfassung der Ausrüstung der Tiere mit GPS-Sendern, dann der Datenübertragung zu Satelliten. Und über diese Satelliten werden die Tierbewegungen verfolgt. Dann die Rückübertragung dieser Daten in Datenbanken und die Ausgabe dieser Daten in Applikationen, unter anderem in diesen Animal Tracker. Das ist also sozusagen die Infrastruktur des Internets der Tiere. Aber um das Internet der Tiere zu verstehen, ist es, glaube ich, wichtig, sich mit der Geschichte, kurz mit der Geschichte des Internets auseinanderzusetzen. In dieser Geschichte lassen sich bis heute meiner Meinung nach drei deutlich voneinander abgegrenzte Phasen unterscheiden, die sich weniger durch eine spezifische Technik auszeichnen, als vielmehr durch die Art und Weise, wie und wie intensiv Technik die Wirklichkeit verändert hat. Die erste Phase, das erste Internet, ist sozusagen das Internet der Menschen. Dieses Internet der Menschen verbindet Gruppen und Individuen miteinander. Es hat seine Hochzeit sozusagen oder seine stärkste Ausprägung in den sozialen Medien erfahren, Facebook und so weiter, von denen wir ja wissen, dass sogar politische Umstürze oder gesellschaftliche Veränderungen ausgelöst wurden. Auf dieses erste Internet folgte als eine zweite Schicht sozusagen, das erste Internet der Menschen besteht natürlich weiter, das sogenannte Internet der Dinge, in dem leblose Gegenstände wie Kühlschränke oder Textilien und noch viele andere Materialien auch mit sensorischer Intelligenz ausgestattet werden oder in dem zum Beispiel Pakete nachverfolgbar gemacht werden. Dieses Internet of Things, wie es auch genannt wird, breitet sich gerade in der Industrie rasant aus, bringt solche Dinge wie Industrie 4.0, das haben Sie sicherlich auch schon gelesen, hervor. Also eine sich selbst organisierende Produktion, die letzten Endes den Menschen überflüssig macht. Und dieses Internet der Dinge wird unseren Alltag noch viel stärker verändern, als es bisher schon geschehen ist oder heute geschieht, ohne dass wir immer merken, dass wir es mit dem Internet der Dinge zu tun haben. Und nun folgt als dritte Evolutionsstufe der Möglichkeiten der Technik also das Internet der Natur oder der Tiere, wie man es nennen könnte. Es gibt auch Pflanzen, die mit Sendern ausgestattet werden. Darauf möchte ich aber jetzt nicht eingehen, das ist sicherlich noch nicht so ausgeprägt. Also man könnte auch von einem Internet der Natur reden, in dem vor allem wildlebende Tiere, das ist wichtig, es geht um wildlebende Tiere aller Kontinente, mit Hochleistungssendern ausgestattet werden und mit dem Menschen vernetzt sind. Und dieses Internet, diese Datenübertragung verändert die Natur, aber es verändert vor allem die Art und Weise, wie wir die Natur wahrnehmen, wie wir die Natur betrachten. Denn ich habe fraglos ein anderes Verhältnis zur Tierwelt, ein anderes Bild von der Natur, wenn ich in freier Wildbahn auf die Nähe eines Waldraps aufmerksam gemacht werde, wenn ich zu diesem Tier vor Ort über mein Smartphone Informationen erhalte und meine Beobachtungen zu diesem Tier in freier Wildbahn mit anderen Menschen teilen kann, anstatt über einen Waldrapp nur in einem Buch zu lesen. Man kann sich das Internet der Tiere, jetzt komme ich hier nochmal drauf, wie einen Datenkreislauf vorstellen. Tiere unterschiedlicher Größe werden also vom Schmetterling bis zum Walfisch werden mit Sendern ausgestattet, die teilweise nur ganz wenige Gramm schwer sind, aber sehr leistungsfähig. Also man kann diese Sender heute auch schon an Monarchfaltern anbringen, um ihre Migration über die Ozeane zu verfolgen. Weltweit sind ungefähr 20.000 Tiere heute mit solchen Sendern ausgestattet. Man schätzt, dass es bis ins Jahr 2020 150.000 Tiere sein werden, die einen solchen Sender tragen. Größere Sender, die über 10 Gramm wiegen, speichern die Standortdaten und auch physiologische Informationen der Tiere wie Herzschlag und Sauerstoffverbrauch. Also sie haben dann Sensoren, die sozusagen in den Organismus des Tieres hineinreichen. Das heißt natürlich, man kann auch Interaktionen zwischen der Situation, in der sich ein Tier befindet, und der Reaktion des Tieres, einer körperlichen Reaktion sehen. Also erhöhter Pulsschlag, bedeuteter Stress und so weiter und so fort. Kleinere Sender, wie zum Beispiel für Insekten, wiegen teilweise nur 1 Gramm und dienen der kontinuierlichen Beobachtung der Tiere rund um den Globus. Wichtig ist, diese Sender werden an den Tieren angebracht, ohne dass diese Tiere in ihrer Bewegungsfreiheit behindert werden. Alle Daten werden dann vom Sender zunächst an die Weltraumstation ISS geschickt und von dort auf verschiedene Satelliten verteilt. Das Internet der Tiere funktioniert also sozusagen wie ein umgekehrtes Teleskop. Es erlaubt, selbst kleinste Tiere wie mit einem gigantischen Fernrohr aus dem Weltall zu verfolgen. Von dort werden die aufgezeichneten Bewegungs-, Umgebungs- und Physiologiedaten wieder auf die Erde zurückgespielt und in einer zentralen Datenbank, die MoveBank heißt und die vom Max-Planck-Institut betrieben wird, gesammelt. Diese Daten sind noch frei zugänglich, da kann heute jeder reingehen. Dort werden die Daten vor allem visualisiert und schließlich werden die einzelnen Datenprofile einzelner Tiere auf der App Animal Tracker aufgegeben, die es kostenlos für alle Betriebssysteme gibt und die natürlich dazu dient, dass Menschen, die auf diese Tiere in freier Wildbahn stoßen, Beobachtungen hinzutragen. Also ganz, ganz wichtiges Forschungsprojekt, gerade bei der Einbürgerung der Waldraps war es, Beobachtungen aus, also Feldbeobachtungen zu sammeln. Und da kann man natürlich, das kann man natürlich mit rein professionellen Kräften nicht machen, sondern da ging es einfach darum, Ornithologen, die unterwegs sind, Menschen, die sich für Vögel interessieren, die Möglichkeit zu geben, wenn sie auf dieses Tier stoßen, zu beschreiben, wo sind sie, wo halten sie sich auf, was machen sie gerade. Also letzten Endes positivistisches Wissen über diese Tiere zu sammeln. Und einer der spannendsten Aspekte des Internets der Tiere, das habe ich in meinem Buch auch, glaube ich, intensiv dargestellt und auch mit vielen Naturschützern darüber geredet, einer der spannendsten Aspekte ist genau diese Möglichkeit, interessierte Laien aktiv in die Erforschung der Fauna mit einzubeziehen. Und da werden wir nachher sicherlich auch noch darüber hören, gerade die großen zoologischen viele große zoologische Projekte basierten auf Laienarbeit. In der Entomologie weiß man das ja, aber auch in vielen, vielen anderen Bereichen. Also dass hier wieder eine Mobilisierung der Gesellschaft stattfindet für die Natur und die Technik stellt im Grunde genommen die Möglichkeiten für diese Mobilisierung bereit. Entscheidend ist, dass bei vielen Tieren eben konkrete Beobachtungsdaten fehlen, um sinnvolle Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Deswegen geht es hier, glaube ich, darum, zunächst einmal erst diesen Datenbestand zu sichern, um sich über Schutzmaßnahmen Gedanken zu machen. Das Internet der Tiere ist also zunächst eine Weiterentwicklung derjenigen Methoden, mit denen Zoologen versucht haben, die Bewegung von Tieren zu studieren und zu verstehen, wann Tiere wohin migrieren. Vogelberingung und Wildtiertelemetrie waren die Vorgänger des Internets der Tiere. Denn vieles an den Tierwanderungen ist bis heute ungeklärt. Seit Aristoteles wissen wir nicht, wie findet ein junger Kuckuck ohne Eltern sein südliches Winterquartier. Wir wissen nicht, wie Seeschildkröten die direkte Zeit nach der Geburt im Ozean überleben. Wir wissen nicht, wie sich Ozelots, die ein sehr großes Territorium haben, in den zersiedelten Wäldern Venezuelas und Mittelamerikas orientieren. Man muss sagen, die Ergebnisse der Vogelberingung waren sehr zufällig. Die Telemetrie hatte den Nachteil, dass man die Tiere terrestrisch mit Antennen verfolgen musste und was natürlich den Aktionsradius stark reduzierte. Außerdem waren viele Tiere, ein Großteil der Arten, das ist auf der Grafik ganz rechts zu erkennen, die Anzahl der Arten nimmt mit der Körpergröße ab, aber es gibt viel mehr kleine Arten als große, logischerweise, viel mehr Insekten als Säugetiere. Das heißt, viele dieser Tiere, viele Arten, viele Familien waren gar nicht erforschbar. Die gesamte Insektenmigration war mit diesen Mitteln nicht erforschbar. Und das ist jetzt mit dieser modernen Technologie möglich. Mit diesen neuen Methoden der Hightech-Besenderung kommen Experten wie der Ornithologe Martin Wikelski, der sehr intensiv an dem Buch mitgearbeitet hat und den man auch irgendwo als den Erfinder des Internets der Tiere nennen kann, wobei ich sagen muss, der Begriff ist entstanden in Diskussionen mit ihm zusammen und er war dann selbst überrascht, dass, ja, man könnte es tatsächlich das Internet der Tiere nennen und es hat sich jetzt auch ein bisschen, auch im angelsächsischen Sprachraum hat sich Animal Internet eingebürgert. Also mit diesen Methoden kommt er den Geheimnissen der Tiermigration immer genauer auf die Spur. Tiere lassen sich nun metergenau und über einen langen Zeitraum hinweg orten, weil auch die Batterietechnik immer weitere Fortschritte macht und die Sender länger funktionieren. Die Forscher können die Migrationsrouten der Tiere dadurch immer präziser ermitteln. Und das ist wichtig, um die Tiere effektiv zu schützen. Denn nur wenn man weiß, wohin die Tiere ziehen und welche Gebiete sie auf ihren Wanderungen durchqueren, kann man mit politischen Entscheidungsträgern verhandeln und Schutzmaßnahmen einleiten. Die Migrationsforschung ist also der Ursprung des Internets der Tiere und zugleich seine wichtigste Begründung. Aber dieser Aspekt des Internets der Tiere ist nur eine von drei Bedeutungsschichten dieser Evolutionsphase des Netzes. Über Tiere lernen. Eine weitere ergibt sich aus der systematischen Erfassung der Bewegungsmuster der Tiere. Ich nenne das von Tieren lernen. Die neuen Daten aus dem Tierreich enthalten ungeahnt wichtige Informationen, mit denen sich möglicherweise zentrale Probleme der Menschheit lösen lassen. Zu den Risiken, die mit Tierdaten minimiert werden können, gehören Naturkatastrophen ebenso wie Krankheiten. Tiere fliehen vor Naturkatastrophen und sie sind oft Übertragungsherde für gefährliche Viren. Die genaue Analyse der Bewegung dieser Tiere kann also wichtigen Aufschluss über drohende Risiken für die Menschen geben. Dieser Ansatz ist ein neuer Forschungszweig der Zoologie und man nennt ihn translationale Zoologie, also die Übersetzung von Erkenntnissen aus der Zoologie zurück ins Reich der Menschen. Sie sehen hier schließlich natürlich auch wieder einen Kreis, denn von den Tieren zu lernen, das ist ja etwas, was der Mensch seit Urzeiten gemacht hat. Das hat er vor jeder Wissenschaft, der Mensch die Tiere beobachtet. Und dass man in China weiß man, dass man seit vielen, vielen Jahrhunderten genau beobachtet hat, Pferde, die Reaktion von Pferde, Hunden und Ratten, um Erdbeben vorweg zu erkennen. Also das ist eigentlich wieder, da schließt sich im Grunde genommen eine Geschichte der Naturwissenschaften, wenn man so möchte. Natürlich jetzt auf Basis von technologischer Innovation. Dass Tiere einen sechsten Sinn haben, ist seit der Antike bekannt. Das Verhalten eines Tieres in einer Gefahrensituation ist keine bewusste, einmalige Entscheidung, sondern dieses Verhalten beruht auf einem über Millionen von Jahren angesammelten Verhaltensschatz. Das aggregierte Wissen des Tierreichs ist ein Erfahrungsspeicher der präzisen Interpretation sensueller Reize der Außenwelt. Und diese Informationen haben sich im Genom der jetzt lebenden Tiere verschlüsselt. Ein heraufziehendes Unwetter können Tiere ebenso spüren wie ein nahendes Erdbeben. Früher haben die Menschen das Verhalten der Tiere genau beobachtet und interpretiert, weil sie wussten, dass auf dieses Verhalten Verlass war. Heute vertraut der Mensch sich eher der Technik an. Er glaubt nur an das, was er messen kann. Die gesammelte Sensorik des Tierreichs wird zur systematischen Prognose von Naturkatastrophen noch kaum herangezogen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es sehr schwierig ist, diese Informationen zuverlässig zu erfassen und zu analysieren. Doch in jüngster Zeit erfahren die Berichte der tierischen Sinne, die den Menschen helfen können, verstärkt Aufmerksamkeit. Berühmt wurde das Beispiel der chinesischen Stadt Haicheng, in der es 1974 zu einem Erdbeben der Stärke 7,3 kam. Weil man zuvor Tierbewegungen registrierte, wurde die Stadt rechtzeitig evakuiert. Viele ihrer Bewohner überstanden das Beben ohne Schaden. Auch vor dem verheerenden Beben im italienischen L'Aquila im Jahre 2009 konnte man vor den Erschütterungen massenhaft Krötenbewegungen feststellen. Forscher stellten die These auf, dass sich vor einem Beben in der Erdkruste Partikel lösen, die mit dem Grundwasser interagieren. Tiere wie Kröten oder Frösche, die in Grundwassernähe leben, sind sehr sensibel für kleinste Veränderungen in ihrer Umgebung. Sie können also zu Biosensoren für Menschen werden. Doch die Frage ist, wie lassen sich diese Tierbewegungen vor einer Katastrophe erfassen? Wie kann man diese Mobilitätsmuster systematisch aufzeichnen und auswerten? Wenn das möglich wäre, ergeben sich ganz neue Wege, Bedrohungsszenarien wie Erd- oder Seebeben abzuschwächen. Bei einem Tsunami, sagte mir die Rückversicherung, kann schon eine um 20 Minuten längere Vorwarnzeit die Zahl der Opfer und die Folgeschäden und natürlich auch die Höhe der rückzustellenden Versicherungssummen drastisch verringern. Also Versicherungen haben natürlich ein sehr, sehr hohes Interesse an diesen Technologien. In dieser Zeit könnten Menschen evakuiert, Gebäudekomplexe geräumt und Kraftwerke abgeschaltet werden. Von Seeschlangen ist bekannt, dass sie sehr früh erste Anzeichen von Seebeben registrieren. Auch Elefanten haben eine feine Sensorik, die sie vor Seebeben aus den Ebenen in die höhere Region ausweichen lässt. Gerade in bebengefährdeten Regionen wie der Westküste Amerikas oder im asiatischen Raum könnte schon das systematische Besendern von Zootieren wichtige Hinweise auf bevorstehende Katastrophen geben. Doch nicht nur in Übersee, auch hier in Europa kann das Internet der Tiere einen wichtigen Beitrag zum Disaster Forecasting leisten. Martin Wikelski hat am Ätna Ziegen mit Sendern ausgestattet, um den Zusammenhang zwischen der Mobilität dieser Tiere und der seismischen Aktivität des Vulkans zu studieren. Es war das erste Mal, dass Sender, sogenannte Biologger, systematisch dazu verwendet wurden, das Tierverhalten vor Katastrophen zu registrieren und nicht nur während Katastrophen. Die ersten Ergebnisse waren sehr vielversprechend. Die Ätna-Ziegen zeigen bereits 5 bis 6 Stunden vor größeren Vulkanereignissen auffällige Bewegungen. Zum Beispiel verlassen sie plötzlich Orte, an denen sie gewöhnlich grasen, oder sie beschleunigen sehr stark den Berg hinab. Sie reagieren also auf Veränderungen in der Atmosphäre, die für Menschen und wahrscheinlich auch für Maschinen niemals wahrnehmbar wären. Hier zeigt sich der evolutionäre Vorteil des Wissens der Tierwelt. Ein weiteres Beispiel sind Fregattvögel, die in der Karibik als Indikatoren für Wirbelstürme dienen. Aus dem Ausweichverhalten besenderter Fregattvögel können bei aufziehenden Unwetterfronten prognostisch Aussagen über mögliche sichere Gebiete für Containerschiffe gewonnen werden. Das sind alles Projekte, die es heute schon gibt. Aber nicht nur Naturkatastrophen, sondern auch Krankheiten, Epidemien haben mit dem Verhalten von Tieren zu tun. Der Weg, den Viren nehmen, die von migrierenden Tieren übertragen werden, ist vorhersehbarer. Wenn man weiß, an welchem Ort Gefahr droht, können schneller Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Ein Beispiel ist die Verbreitung des Ebola-Virus in Afrika. Flughunde sind in Guinea mit für seine Verbreitung verantwortlich. Denn ihr Fleisch gilt als Delikatesse, vor allem weil es nach Alkoholgenuss regenerative Fähigkeiten haben soll. Außerdem sind diese Tiere sehr träge und leicht zu fangen. Ein Flughund legt Strecken bis zu 1500 Kilometern am Tag zurück. Dadurch kann er die gefährlichen Viren über weite Strecken verbreiten. Wäre man imstande, seinen Wanderungen zu folgen, so ließe sich die Ausbreitung einer Ebola-Seuche besser prognostizieren und wirkungsvoller eingrenzen. Auch heimische Stockenten können dank Sendern zu nützlichen Helfern im Kampf gegen die Vogelgrippe werden. Das ist ganz aus den Medien verschwunden, die Vogelgrippe, aber eine Zeit lang war das ja mal ein großes Thema. Also hier wäre es wichtig zu sehen, Stockenten, die Sender am Körper tragen, die Herzrate und Körpertemperatur aufzeichnen, können also erkennen lassen, welche Tiere möglicherweise befallen sind, in Form einer quasi Ferndiagnose. Auch da gab es Projekte am Max-Planck-Institut. Damit wäre es möglich, erkrankte Tiere über das Internet zu identifizieren und zu isolieren, bevor sie zum Herd einer viralen Masseninfektion werden können. Aber jetzt werden Sie fragen, was hat das alles mit dem Waldrapp Shorty zu tun? Das ist ja Shorty, unser Facebook-Profil, und das ist Shorty während der Besenderung. Nebendran ein Kühlschrank, ein besenderter Kühlschrank, einfach um zu sagen, vom Internet der Dinge zum Internet der Tiere. Was hat das alles mit dem Waldrapp Shorty zu tun? Nun, in beiden Fällen, unser Waldspaziergang einerseits und die Frage, wie können wir uns vor Naturkatastrophen und Viren schützen, in beiden Fällen geht es um die Interaktion von Mensch und Tier auf einem Planeten, in dem die Lebensräume immer enger werden. Die Menschheit will die Biodiversität des Planeten erhalten und gleichzeitig den Lebensstandard in den Entwicklungsländern auf westliches Niveau heben. Das sind zwei Entwicklungen, die gegeneinander laufen und die nur harmonisiert werden können, indem man den Konflikt, der daraus entsteht, intelligent steuert. Überall auf der Welt kommen Wildtiere mit menschlichen Aktivitäten in Konflikt, seien es afrikanische Elefanten, die den Bauern das Leben schwer machen, seien es Wölfe im Osten Deutschlands, die die Bevölkerung beängstigen. Das eine ist ein existenzieller Konflikt, die Elefanten, das andere, die Wölfe in der Lausitz, zwar nur ein kultureller, aber ungeachtet der unterschiedlichen Motivation geht es in beiden Fällen um das Leben der Tiere. Den afrikanischen Lebensraumkonflikt versucht man zu entschärfen, indem man Elefanten mit GPS-Sendern ausstattet. Die Bewegungsdaten der Tiere helfen den Rangern dabei, Migrationsrouten für die Dickhäuter zu planen. Es werden da sogar Autobahnunterführungen für die Tiere gebaut. Auch können einzelne Problemelefanten identifiziert werden, die besonders gerne Felder verwüsten. Nähern Sie sich einer Agrarfläche, so wird eine SMS an die Ranger abgesetzt, die entsprechend handeln können. Das kulturelle Problem mit den ostdeutschen Wölfen ist anders gelagert. Hier geht es um die Frage, um die Rückkehr eines Tieres in die europäische Kulturlandschaft, dessen Wahrnehmung durch viele Mythen und Sagen negativ geprägt ist. Wölfe sind nach ihrer Ausrottung zunächst eigenständig aus Westpolen nach Deutschland gekommen und haben sich recht gut in unserer Kulturlandschaft eingenistet. Für eine dauerhafte Perspektive ist es allerdings wichtig, dass die negativen Bilder, die Menschen von Wölfen im Kopf tragen, abgebaut werden. Und deswegen greifen die Verantwortlichen, die Wölfe betreuen in der Lausitz, diese Wolfsrudel betreuen, greifen diese Verantwortlichen auf soziale Medien zurück, indem sie einen Zusammenhang deutlich machen. Die Angst vor dem Wolf ist eine Frage der Unsichtbarkeit des Tieres. 364 Tage im Jahr sieht man einen Wolf nicht. Am 365. Tag hinterlässt er ein blutiges Knäuel. Und das ist dann das Bild, das durch die Medien geht. Und diese Isolation, also die Nicht-Sichtbarkeit des Tieres oder seine Sichtbarkeit nur als Schädling, soll durch die sozialen Medien aufgebrochen werden, indem man nämlich diese Wölfe perpetuell über die Daten verfolgen kann, indem man Wolfsrudel über Facebook Individualitäten zuordnet, indem man Kameras im Wolfsbau installiert, um die Aufzucht der Jungen zu verfolgen. Also hier sieht man schon, es geht nicht nur um die wissenschaftliche Sammlung der Daten, sondern es geht ganz massiv auch um das Erzählen, um das Vermitteln der Tierprofile und der Tiergeschichten an den Menschen. Wir sehen also das Internet der Tiere, in dem einzelne Tiere wie der Waldtrapp Shorty oder die Wolfsrudel in der Lausitz eigene Facebook-Seiten haben oder sogar Blogs. Das gibt es auch, dass Tiere besendet werden und dann über ihren Standort schreiben. Das wird teilweise mit einer automatisierten Schreibsoftware gemacht. Teilweise sitzen noch Redakteure dahinter. Aber worum es geht, ist, dass man Wildtiere über ihren Alltag berichten lässt. Und diese Form der alltäglichen Tiererzählung bringt die Menschen wieder zu einer Natur zurück, die verloren schien. Man kann fast sagen, dass die Funksender so etwas wie der Missing Link sind zwischen der Natur da draußen und uns, die wir die Erinnerung an die wilde Tierwelt nur noch über Zoobesuche und Tierfilme aufrechterhalten haben. Dabei geschieht aber eine wichtige Verschiebung. Wir haben nicht mehr nur die Art vor Augen, sondern das konkrete einzelne Tier. Dieses Tierindividuum ist nicht mehr nur ein anonymer Vertreter, Vertreter einer Art, die ein bestimmtes artspezifisches Denken und Verhalten an den Tag legt und die artspezifische Lebensbedingungen einfordert, sondern dieses Denken in Arten, das uns die Ökologie nahezu aufgezwungen hat, hat ja gerade dazu geführt, dass Wildtiere zu einer anonymen Masse werden, die höchstens noch moralische Aufmerksamkeit beanspruchen kann, weil uns eben doch unser grünes Gewissen plagt. Das Internet der Tiere bringt uns jetzt ganz nahe, im Gegensatz zu der Art, an das einzelne Tierindividuum heran, dessen Lebensverlauf wir über die Geschichten, die seine Daten erzählen, nachverfolgen können. Ich würde Sie einfach einladen, sich mal die Facebook-Seite vom europäischen Waldrapp-Projekt anzuschauen, weil Sie da sehen, was auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen durchgeknallt klingt und auch ein bisschen sinnfrei, werden Sie sehen, dass sich da doch unglaubliche Einblicke ergeben und auch Fragestellungen und Detailinformationen, die eine ganz andere Form der Empathie erzeugen. Diese neue Form der Sozialisierung, ja vielleicht sogar der Freundschaft mit den Tieren, ist also die dritte Schicht des Internets der Natur. Fragen wie, was erlebt eine Schwalbe in einem Tornado? Wenn wir diese Frage stellen, dann fragen wir nicht nach der Art, sondern wir fragen nach einer tierischen Persönlichkeit, der wir im Netz begegnen können. Und das ist das, was mich fasziniert hat in der Diskussion mit den Ornithologen wie Wikelski, die gesagt haben, er möchte nicht wissen, wie sich Schwalben in Tornados verhalten, sondern wie was für eine Entscheidung einzelne Tierindividuen treffen. Also er spricht von Entscheidung, könnte man natürlich philosophisch diskutieren, ob das eine Entscheidung ist, aber zumindest vollziehen Tiere angesichts bestimmter Außenereignisse Handlungen. Und diese Handlungen ergeben sich letzten Endes aus über Daten einsehbare physiologische Verhältnisse im Körper. Und diese Fragestellungen interessieren die Zoologen heute nicht. Die Fragen, was ist das typische Habitat einer Schwalbe, welche artspezifischen Lebensbedingungen liegen vor. Und deswegen möchte ich zuletzt nochmal die Frage nach der Erzählbarkeit von Natur stellen und dann auch damit zu Ende kommen, mit der ich eingestiegen bin. Wie entstehen diese erzählten Netzpersönlichkeiten von Tieren? Am Anfang stehen die aufgezeichneten Rohdaten, wir haben es gesehen, die besenderten Tiere übermitteln. Diese Daten erlauben Rückschlüsse auf das Verhalten. Sie werden dann angereichert, häufig mit Bildern von GoPro-Kameras, also Kameras, die an Tieren befestigt werden. Da werden Sie im Internet auch viele Beispiele finden von Vogelflugwalen, die mit Kameras ausgestattet werden und so weiter und so fort. Die Erfassung der sinnlichen Umgebung des Tieres ist so ein ganz, ganz wichtiger Teil seiner Lebensgeschichte, weil er ein ganz wichtiger Teil der Erzählbarkeit von Natur wird. Das heißt, diese Form der Anreicherung, der sinnlichen Anreicherung der Rohdaten führt zu einer neuen Naturgeschichte. Einblick zu bekommen in das kognitive Innenleben eines Wildtiers bedeutet aber zugleich, sich mit der Subjektivität dieses Tiers auseinanderzusetzen. Über die Bewegungsmuster der Tiere können wir verstehen, wie sie denken und wie sie sich in einer konkreten Situation entscheiden. Eine Abfolge von konkret nachvollziehbaren Entscheidungsmomenten setzt sich so nach und nach zu einer Lebensgeschichte zusammen. Vom Jungstorch 2539, der von der Vogelwarte Radolf Zell besendet wurde, wissen wir, dass er am 7. Juni 2012 geboren wurde, sich in Dannefeld als Standort für sein Heimatnest erwählte, im Herbst 2012 in Marokko in einen Sandsturm geriet, dann wohl fast erblindet in einer Oase landete, in Erachidia von einem jungen Mädchen aufopferungsvoll gepflegt wurde, bis er am 14. November 2012 starb. Also da gibt es tierische Autobiografien, die sich über dieses Internet der Tiere ermitteln lassen. Ich könnte jetzt noch weitermachen und noch ein paar Thesen aus dem Buch anreißen. Ich möchte einfach als Denkanregung vielleicht für eine Diskussion am Schluss noch einen Gedanken anreißen, der in vielen Lesungen immer wieder kommt, und zwar die Frage nach der Vermenschlichung. Was machen wir hier, indem wir uns diesem Internet der Tiere, der Natur nähern? Haben wir es hier mit einer neuen Objektivität zu tun, die uns die Natur Transparenz macht? Oder sind wir nicht im Gegenteil auf dem Weg, die Natur noch weiter dem menschlichen Blick zu unterwerfen? Sind wir nicht dabei, die Tiere zu neuen Nutztieren zu machen, sie auszuschlachten? Und sind solche Geschichten von dem Waldrapp-Shorty oder dem Storch nicht irgendwie doch rührende Relikte einer längst überwunden geglaubten Herangehensweise der Natur? Sind sie das oder sind sie genau das Gegenteil? Sind sie der Durchbruch zur Natur? Sind sie der Durchbruch zur Wahrheit der Tiere? Das ist eine Frage, die möglicherweise ein Diskussionsgegenstand sein könnte. Herzlichen Dank.
Tja, holen wir uns mittels Technik Flora und Fauna wieder näher ran an uns? Verstehen wir sie damit besser oder rücken wir sie noch weiter weg? Diese Frage wirft Alexander Pscherer am Ende seines Vortrages auf und ich glaube, er gibt auch schon eine Antwort.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Eingangs hatte ich euch auch noch näheren Kontakt mit Schleimpilzen für heute versprochen, hier im Hörsaal. Und den gibt es jetzt in unserem zweiten Vortrag aus dem Workshop vom Internet der Tiere oder die Natur nach der Natur am Einstein-Forum Potsdam. Er kommt von Kurt Riechelmann, der, bevor er Autor und Publizist wurde, ein Biologie- und Philosophiestudium absolviert hat. Vielleicht habt ihr schon mal in der Taz oder FAS einen Text von ihm gelesen. Riechelmann ist immer offen für neue Einsichten, wenn er über Hausschweine, Zwergpinguine oder Wölfe schreibt. Nun also ein weit weniger putziges Lebewesen, der Schleimpilz. Was hat der Schleimpilz uns zu sagen? Riechelmann hat's ihm abgelauscht. Los geht sein mäandernder Vortrag unter dem schönen Titel »Die queere Performativität der Natur, aber bei der Berichterstattung über einen Baum«. Er zitiert aus einem Text, der im November 2015 im Stern erschienen ist. Darin geht's um den ältesten Baum Englands, eine womöglich 5000 Jahre alte Eibe.
Baum ändert sein Geschlecht nach tausenden Jahren. Und dann kommt der Untertitel, diese Eibe ist, die müssen Sie sich dann vorstellen, diese Eibe ist nicht nur sehr alt, sondern auch männlich. Oder besser war es. Ein Zweig überraschte nämlich die Botaniker und outete sich als weiblich. Die Blüten sind eindeutig. Der Baum hat plötzlich zwei Geschlechter. Dann Zwischentitel, männlich, Fragezeichen, weiblich, Fragezeichen, Antwort, beides, Ausrufezeichen. Auch Max Cole, das ist immer noch der nächste Stern, vom Botanischen Garten in Edinburgh, staunte da nicht schlecht. Jedes Jahr im Winter bildete die Fortingale-Albe kleine Blüten. Grün, gelb und rund. Die Albe war eindeutig männlich. Sobald sie reif waren, ließen sie ausgiebige Mengen Pollen in die Umgebung frei, damit der Wind sie zu einer weiblichen Pflanze tragen könnte. Dieses Jahr aber gibt es auf diesem durch und durch männlichen Baum einen Ast, der leuchtend rote Früchte trägt. Das Markenzeichen von weiblichen Alben. Wie es scheint, hat bei der Fortingale-Albe ein kleiner Zweig am äußeren Rand der Krone umgeschaltet und verhält sich jetzt weiblich, erklärt Cole und fügt hinzu, auch wenn es merkwürdig klinge, Alben, genau wie andere Nadelbäume, die eigentlich nur ein Geschlecht pro Baum haben, seien in der Lage, ihr Geschlecht zu wechseln. Die Gründe dafür können ganz unterschiedlich sein. Manchmal reichen schon veränderte Umweltbedingungen aus. Zitat Ende. Soweit der Stern. Und ich möchte hier gar nicht näher darauf eingehen, wie hier das Weibliche in einem kleinen Zweig am äußeren Rand der Krone verortet wird und bestimmt nicht im Stamm oder Kern dieses Baumes, was aber auch etwas schwierig wäre, da die Ringe für die ersten und inneren 2000 Jahre vollständig verwest sind und sich so jeder genauen molekulargenetischen Dokumentation entziehen. Das heißt, dieser Baum ist 5000 Jahre alt, das hat man an den äußeren Ringen gemessen oder soll sein. Die inneren 2000 sind aber nicht nachzuvollziehen. Das gibt dann schon ein paar Probleme bei der Aussage, dass der Baum sein Geschlecht gewechselt hat, weil über die ersten 2000 Jahre sind keine Aussagen über das Geschlecht möglich. Klar ist also nur, dass es hier offensichtlich ein Problem mit der Beschreibung gibt, solange man nicht sehr genau angibt, was, wann, wo der Fall war oder ist. Und damit komme ich zu meinem zweiten Beispiel aus dem Blog DDR WebQuest. Dieser Blog wird von einem älteren Herrn, dessen Namen ich jetzt nicht abgeschrieben habe, den Sie da aber nachgucken können, betrieben. Dieser ältere Herr kommt aus Potsdam und war in Baden-Württemberg unter anderem für die Lehrerausbildung tätig. Und das hat ihn dann auch prädestiniert, nach Potsdam zu kommen und den Ostlehrern beizubringen, wie man Lehrer ist. Und jetzt ist er pensioniert und betreibt eben diesen Blog. Man könnte diesen Blog auch DDR-Watch nennen. Und in diesem Blog äußert er sich zu einem Buch, zu diesem Buch, von dem ich auch den Titel habe, Die queere Performativität der Natur. Dieses Buch ist von Karen Barrett, heißt Verschränkung. Und ich habe eine sehr lange Rezension geschrieben über dieses Buch in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und darin kamen auch Schleimpilze vor. Darauf gehe ich jetzt, komme ich jetzt gleich ein, nur erst noch was zu diesem Buch. Karen Barrett ist Quantenphysikerin und Professorin für feministische Studien, Philosophie und Geistesgeschichte an der University of California in Santa Cruz. Und sie ist die Nachfolgerin von Donna Haraway, falls das jemanden sagt. Verschränkung bezieht sich auf das, was hier wahrscheinlich schon 100-mal angesprochen worden ist, nämlich, dass es ab einem bestimmten Niveau überhaupt keine Möglichkeit gibt, Technik und Natur zu trennen. Also besonders natürlich für Quantenphysiker. Und das, womit sie dann allerdings tatsächlich sagt, und das ist ihre Grundthese, trotzdem, also obwohl es diese Verschränkung gibt, dürfen wir nicht sagen, wir konstruieren das. Das heißt, es gibt die Objekte der Natur. Mit diesen Objekten der Natur treten wir aber in bestimmter Weise in Verbindung. Und diese Verbindung müssen wir immer benennen, wenn wir was über die Natur aussagen sollen, und zwar sehr, sehr genau. Also das ist im Grunde der theoretische Hintergrund dabei, dass allgemeine Aussagen wie Licht gibt es nur in Wellen oder so etwas, wird schwierig, wenn man nicht gleichzeitig benennt, unter welchen Bedingungen es Licht als Wellen gibt. Das Buch beginnt damit, dass sie ein Atom sieht. Ich zumindest habe noch vor 5 Jahren in einem Fachjournal geschrieben, dass man weder ein Gen noch ein Atom bisher gesehen hätte, ohne dass irgendein Reviewer was dagegen gesagt hat. Was ich damit sagen will, ist, diese Theorie baut tatsächlich auf dem aktuellsten materiellen Stand auf. Also Atome kann man mittlerweile sehen. Und die Beschreibung auf dieser ersten Seite ist äußerst eindringlich. Okay, also jedenfalls in diesem DDR-Webquestbox steht jetzt zu meiner Rezension. Jetzt das Zitat. Riechelmann erwähnt Barats Beispiel für Unbestimmtheit in der Natur, die Schleimpilze. Diese sind weder eindeutig Pflanze noch Tier noch Einzeller, also ein Liebling für Genderwissenschaftler. Es kommt noch besser. Die Schleimpilze könnten eine ganze Zeit lang durch die Gegend kriechen, sie könnten aber auch sozial agieren, dann würden sie sich versammeln und zu 15 Meter langen Pilzen zusammenwachsen. Die Schleimpilze hätten dann ihre Individualität zugunsten eines Gesamtorganismus aufgegeben. Das ist insoweit richtig zusammengefasst. Jetzt kommt aber in dem Block dick schwarz rausgestellt. Ist das nicht der neue Mensch, den Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot und Rudi Dutschke mit mehr oder weniger Gewalt und Umerziehung herstellen wollten? Keine Individuen, sondern ein Kollektiv. Jetzt kommt eben sein Dingens. Aber anscheinend hat die Natur ihre Zweifel am Modell Schleimpilz. Sehr ausgebreitet hat sich das Modell nicht. Zitat Ende. Auch hier möchte ich näher auf Formulierungen, wie die Natur hat ihre Zweifel, eingehen, sondern nur feststellen, dass der Satz sehr ausgebreitet hat sich das Modell nicht schlicht falsch ist. Was natürlich in der Lehrerausbildung kein Problem ist, in meinem Vortrag aber schon. Erstmal möchte ich hier mit meiner These sozusagen kommen, die Sie schlicht und einfach finden können, wenn Sie sich das Adjektiv queer bei Google übersetzen lassen. Für queer finden Sie dort folgende deutsche Entsprechung. Seltsam, zweifelhaft, wunderlich, eigenartig, schwul, komisch, verdächtig, kauzig und vom anderen Ufer. Alles Adjektive, von denen ich denke, dass man sie gut mit dem Wort Natur kombinieren kann. Und das möchte ich im Folgenden versuchen zu zeigen, wobei die Schleimpilze in jeder Beziehung im Mittelpunkt stehen. Und vorausschicken möchte ich aber noch ein Zitat des großen Evolutionsbiologen G.B.S. Haldane, in dem es heißt, das Universum ist nicht nur seltsamer, als wir annehmen, es ist seltsamer, als wir annehmen können. Im englischen Originaltext steht da tatsächlich queer. G.B.S. Haldane hat mit dem, was man heute Queer Studies nennt, insofern noch nichts zu tun gehabt, weil er das in den 30er Jahren formuliert hat. Und jetzt müsste ich nur ganz kurz tatsächlich das Wort queer, also es gibt mittlerweile Queer Studies, das hat sich herumgesprochen, seriöser Zweig der Wissenschaft, dafür gibt es Lehrstühle, es gibt auch Studiengänge, in denen man Queer Studies studieren kann, vom Anfang bis zum Ende. Der Begriff selbst, und das ist das, was im Deutschen verloren geht, ist aber aus einer Affirmation hervorgegangen, die einen deftigen Hintergrund hat und eine deftige, starke politische Geschichte. Also queer im Englischen oder im Amerikanischen viel mehr, im Englischen auch, aber nicht so stark. Im Amerikanischen hieß im Slang, im Umgang, so etwas wie schwule Sau. Also so wirklich die fieseste Beschimpfung für homosexuelle Menschen, die man sich vorstellen kann. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, wenn Sie Queer Studies lesen, dann übersetzen Sie das Deutsch schwule Sau-Studien. Das ist, da ist eine ziemliche Umkehrung vorgenommen worden. Nun gibt es das Phänomen, dass man Beschimpfungen affirmiert und dadurch umkehrt. Das gibt es öfter, das gibt es auch bei Nigger. Es gibt eine Hip-Hop-Band, die sehr gut ist, die heißt Nigger with Attitudes. Auch da passiert das. Studien sind trotzdem nicht draus geworden. Also scheint dieses Begriff queer. Also man kann den Begriff Nigger affirmieren, wie man auch andere Begriffe affirmieren kann. Man kann ihn aber nicht so wenden, dass daraus ein emanzipatorischer Kampfbegriff wird, wie es bei queer geworden ist und auch ein wissenschaftlich gebräuchlicher. Also darauf möchte ich nur hinweisen und leider dieser Kampfcharakter, also dieses wirklich Radikale und auch Gewalttätige, was in der Geschichte dieses Begriffs steht, das geht im Deutschen leider verloren. Im Amerikanischen ist das gegenwärtiger. Deshalb sind Queer Studies dort auch wesentlich angesehener als hier. Und es fällt in Amerika wesentlich schwerer, über Queer Studies so herzufallen, wie in diesem Blog, das als Genderismus oder irgendetwas abzutun. weil man eigentlich weiß, oder nicht eigentlich, weil man weiß, welcher emanzipatorische Kampf dahinter steckt. Okay, und dann komme ich jetzt zu den Schleimpilzen. Warum musste das Leben laufen lernen? Es war in den Pflanzen doch ganz gut aufgehoben, hat der Dichter Gottfried Benn einmal ratlos festgestellt. Benn, dem als Arzt ein Ohr für naturwissenschaftliche Sachen nachgesagt wurde, hatte mit dem Satz ein Problem erfasst, es aber noch in einem alten Bild ausgedrückt. Bewegungen des Lebendigen, ganz gleich in welcher Form, erschweren die systematische Orientierung, während die festsitzende Lebensform, Bäume zum Beispiel, die über Jahrhunderte mit Wurzelstamm und Krone am selben Platz fahren, gute Orientierungspunkte abgeben. Soweit hatte Benn das Problem richtig gesehen, sein Fehler lag nur in der historischen Abfolge. Das Leben konnte schon laufen, bevor es im Baum relativ konstant erstarrte. Das Leben musste das Laufen nicht erst lernen. Man kann es an den Schleimpilzen sehen, die, wie kürzlich im Fachblatt Science zu lesen war, selbst nicht davor zurückscheuen, das U-Bahn-Netz von Tokio zu imitieren. Aber bevor es dazu kommen konnte, mussten die Myxomyceten, wie Schleimpilze wissenschaftlich heißen, erst einige Hindernisse überwinden. Das erste Hindernis war dabei der fatale Hang des Abendlandes zum Ökonomismus, wie Sie es auch sehr schön beschrieben haben. Also eine Schleimpilz-DNA würde niemand suchen, bis jetzt jedenfalls nicht, oder patentieren wollen. In fast allen älteren Lehrbüchern werden Schleimpilze als vernachlässigte Klasse im Reich des Lebendigen vorgestellt, weil sie für den Menschen keine wirtschaftliche Bedeutung haben. Eine menschliche Anmaßung, gegen die zumindest die Besitzer und Restaurateure von Fachwerkhäusern angehen sollten. Äußerlich sichtbare Schleimpilze an Fachwerkbalken sind nämlich ein sicherer Hinweis auf unsichtbare, holzzerstörende Pilze im Innern des Balken. Ein sicherer Schadensindikator, gerade weil er, Zitat, frei von jeder zeitgeistig beeinflussenden Bauideologie ist, wie es auf der Webseite www.holzfragen.de heißt. Holzzerstörende Pilze zählen zur Nahrung der Schleimpilze. Aber um den Schleimpilzindikator richtig anwenden zu können, muss man natürlich erst wissen, was Schleimpilze sind und wie sie aussehen. Wobei das Schöne der Schleimpilze sich auch im Versuch des geschichtlichen Nachvollzugs ihrer Systematik zeigt, ihr antiideologisches Potenzial. Schleimpilze haben sich allen Versuchen erfolgreich widersetzt, sie in den klassischen Ordnungen von Tieren, Pflanzen und Pilzen unterzubringen, obwohl sie Merkmale aus all diesen Ordnungen aufweisen. Neuere Stammbäume zählen Schleimpilze zu den Amöbozoa. Man darf sich diese Stammbäume aber nicht mehr wie den alten Baum mit der Hierarchie von Wurzel, Stamm und Krone vorstellen. Die aktuellen Stammbäume werden als wurzellose, enthierarchisierte Sterndiagramme dargestellt, in denen oben und unten eher eine Frage des Drehmoments ist als der Natur. Eine Entwicklung, zu der die Schleimpilze bzw. ihre Forscher, der große amerikanische Evolutions- und Entwicklungsbiologe John Taylor Bonner, Wesentliches beigetragen haben. Bonners Autobiografie, das ist die deutsche Ausgabe, Life Cycles, liest sich denn auch wie ein amöboides Gebilde, in dem sich die Grenzen zwischen Gruppen von sozialen Individuen und einem einzigen vielzelligen Lebewesen andauernd verwischen, wie es bei den Schleimpilzen auch der Fall ist. Auf seine Weise lebt Bonner wie die Schleimpilze in Zyklen, die zwischen Individualisierung und der selbstverständlichen Aufgabe derselben hin und her schwimmen, ohne dass das eine das andere ausschließt. Philosophisch könnte man Bonners Leben als den Versuch des unendlichen Schleimpilzwerdens beschreiben. Ein Versuch, der andauernd zwischen der festsitzenden und der laufenden Lebensform hin und her gerissen wird, um letztlich zu erkennen, dass Schleimpilzsein eher eine Lebensweise ist als eine systematisch festgestellte Sache. Und weil wir hier im Einsteinhaus sind, lese ich das jetzt doch kurz vor. Also John Taylor Bonner, Deutsch heißt das Evolution und Entwicklung, Reflexionen eines Biologen. Also Life Cycles ist der bessere Titel, aber es ist auch okay. Jedenfalls, John Taylor Bonner hat auch mal Einstein getroffen und das lese ich jetzt einfach kurz vor. Wie der Leser jetzt schon erkannt haben mag, habe ich eine unmäßige Vorliebe für großartige Ideen. Mögen sie auch zunächst nur aus dem einfachen Lebenszyklus eines primitiven Schleimpilzes entsprungen sein. Und das stimmt tatsächlich. In meinen frühen Tagen als Assistent in Princeton rief mich ein Freund an, um mir zu sagen, er habe Professor Einstein von einem Schleimpilzfilm, den ich als Student gedreht hatte, erzählt. Und ob ich gewillt sei, ihn ihm zu zeigen. Freudig erregt erschien ich mit Film und Projektor am verabredeten Treffpunkt. Wir hatten Schwierigkeiten, eine geeignete Leinwand zu finden und nahmen am Ende eine Landkarte der Vereinigten Staaten, die wir umdrehten. Nach der Vorführung bat mich Professor Einstein in sein Arbeitszimmer, um das, was wir gesehen hatten, zu besprechen. Wir wurden von dem gemeinsamen Freund, der dieses Treffen arrangiert hatte, und Miss Lucas, Professor Einsteins Sekretärin, begleitet. Wir sprachen eine ganze Weile und ich war besonders von der Tiefe seiner Fragen beeindruckt. Er wollte sofort die Antworten auf all die Fragen, die mich mein Leben lang verfolgt haben. Wie wird der Lebenszyklus kontrolliert, so dass er in jeder Generation gleich ist? Warum existiert ein Organismus wie dieser überhaupt? Wo passt er hinein zwischen andere Tiere und Pflanzen? Ich wünschte, mir wäre ein weiteres Treffen mit ihm vergönnt. Ich hatte inzwischen so viel Zeit, über diese Fragen nachzudenken. Professor Einstein war zu mir Anfänger außerordentlich freundlich und er schien keine Schwierigkeit zu haben, mich zu verstehen. Gelegentlich machte er eine Pause, um nachzudenken, während die anderen, die dachten, er habe nicht verstanden, ihm auf Deutsch erklärten, was ich gesagt hatte. Jedes Mal funkelte er sie an und bat sie, nicht zu unterbrechen. Selbstverständlich verstehe er mich. So viel zu dem Treffen von Einstein und Bonner. Die Klasse der Schleimpilze umfasst mehr als 1000 Arten, wobei davon auszugehen ist, dass viele Arten noch gar nicht beschrieben sind. Die drei teilweise sehr unterschiedliche Gruppen von Amoebozoa, die Myxogastria, Protostelia und Dictyostelia, werden als Schleimpilze bezeichnet. In ihrer amöboiden Phase, als Plasmodium benannt, leben Schleimpilze als Fäulnisbewohner in Totholz, Laub und anderen organischen Abfällen. Im Plasmodium-Stadium bilden Schleimpilze eine einzige, vielkernige Riesenzelle. Diese Zellen können mikroskopisch klein sein, sie können aber auch riesige Ausmaße annehmen. So haben es Forscher aus Bonn mit der Zucht einer 5,5 Quadratmeter großen Zelle des Schleimpilzes Physarum polycephalum ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Sie gilt als größte Zelle der Welt. Bekannter sind aber die 15 bis 20 cm langen oder breiten, roten, gelben oder blaugrauen Zellen von Arten wie Blutmilchpilz oder der gelben Lohblüte, die es wegen ihres schleimigfarbigen Aussehens zu volksmythischen Namen wie Wolfsmilch und Hexenbutter gebracht haben. Die Fortbewegung der schleimigen Plasmodien erfolgt über Strömungen im halbflüssigen Inneren. Dabei bewegen sie sich entweder als mehr oder weniger einheitlicher Klumpen oder sie strecken Schleimfüße aus, sogenannte Pseudopodien, auf denen sie sogar laufen können. In ihren Streckbewegungen kann sich ein Plasmodium so über einen toten Baumstamm dehnen, dass es in der Draufsicht tatsächlich wie der U-Bahn-Plan von Tokio oder New York aussieht. Lauter kleine Fäden, die den kürzesten Weg zwischen zwei Nahrungsklumpen finden. Und diese Arbeit, die es dazu gab, also erstmal war das tatsächlich verblüffend. Man konnte sie übereinander legen, also diesen Schleimpilz über den Baumstamm in seinen Verästelungen und den Stadtbahnen von Tokio. Und das gab nur ganz kleine Abweichungen. Diese Arbeit war aber mathematisch höchst fundiert und es ließ sich für diese Ähnlichkeit auch ziemlich schnell ein wirklicher Grund angeben. Diese Plasmodien suchen nämlich tatsächlich immer den kürzesten Weg zwischen zwei Orten. Und am konsequentesten hat das die U-Bahn von Tokio durchgeführt. Und deshalb gab es bei der in New York schon wieder mehr Verabschiedungen. In Berlin würde es noch schlimmer aussehen. Aber also das Ähnlichkeitsprinzip war eben einfach das, dass man tatsächlich immer den kürzesten Weg gesucht hat zwischen zwei Verbindungen, trotz oder gegen oder bei auch dem Untergrund, was in diesem Fall ein Baumstamm war. Zum Fressen schließen die Plasmodien ihre Nahrung, Bakterien oder winzige organische Partikel ein, umschlingen sie mit ihren Pseudopodien und nehmen sie ins Innere auf. In einer Amöbe eingeschlossen zu werden, wäre ein Albtraum, wenn die Opfer nicht so klein wären, dass sie keine Albträume haben könnte. Fasste Richard Dawkins den Prozess der Verschlingung plastisch zusammen, wobei ich mir nicht so sicher bin, ob die keine Albträume haben. Zum Glück sieht man Plasmodien aber nur sehr selten, wenn sie ihre Nahrung tödlich langsam umschließen und ins Innere diffundieren lassen. Plasmodien sind lichtscheu und verstecken sich meist in morschem Holz oder Laub. Plasmodien können sich durch Teilung in größere Einzelkolonien verwandeln. Sie können sich aber auch zusammenschließen, wie es die zellulären Schleimpilze oder Dictyostelidae tun, auf die gleich näher eingegangen werden wird. Erst wenn die Tage über längere Zeit wärmer sind, verlassen die Plasmodien ihre Verstecke und klettern auf Gräser oder Bäume. Dort verhärtet sich der Schleim zu einem pilzähnlichen Fruchtkörper mit einem Stiel und Fruchtkapseln, in denen die Zellkerne zu Sporen geworden sind. Meist sind die Fruchtkörper aber so klein, dass sie oberflächliche Beobachter kaum bemerken. Wenn man sie aber trotzdem erblickt haben sollte, lohnt es sich hinzuschauen, wenn Regen oder starker Wind die Sporen aus der Kapsel schält und frei werden lässt. Es sieht aus wie ein winziger kosmischer Nebel, der sich schnell auflöst. Aus den Sporen wachsen dann neue Plasmodien und der Zyklus beginnt von vorn. Es gibt aber bei den erwähnten zellulären Schleimpilzen eine bedeutende Abweichung von dem beschriebenen Zyklus, die besonders die Arten der Dictyostelidae zu Modellorganismen der Biologie hat werden lassen. Zelluläre Schleimpilze können wie alle anderen auch eine Zeit lang einzeln durch die Gegend kriechen, fressen, sich teilen und sich zu Fruchtkörpern umbilden. Sie können aber auch, besonders wenn die Nahrung knapp wird, auf sozial umschalten. Dann versammeln sich an bestimmten Nahrungshaufen mehrere Schleimpilzamöben und wachsen zusammen. Angelockt durch chemische Lockstoffe kommen an solchen Plätzen immer mehr Amöben an und vereinigen sich zu einer vielzelligen Masse, die wie ein länglicher Klumpen aussieht. Der Klumpen, der sich ähnlich wie eine Nacktschnecke bewegt, hat ein Vorder- und Hinterhände und geht gezielt gesteuert auf zum Beispiel eine Lichtquelle zu. Und um dies Seltene zu widerlegen, also die wenig erfolgreiche Verbreitung, möchte ich aus Karen Barretts Buch ganz kurz ein Beispiel, das sie mit Amöben gibt, vorlesen. Und das beginnt so, also unter dem Kapitel Die queere Performativität der Natur. Und das beginnt so mit einem Zeitungszitat. Ein milliardenstarkes Team von Amöben sickert durch toxanischen Boden. Laut der Titel einer Berichterstattung, die von mächtigen Vorstellungswelten nur so wimmelt, die gemeinsam einen angstvollen oder zumindest moralistischen Geruch verströmen, der den Artikel durchdringt. Der Bericht ist voller Hinweise auf Phänomene, um die es im vorliegenden Text gehen wird. Grundlagen, Stabilität und Instabilität, Umgestaltungen, Formverschiebungen, nichtmenschliche Wirkmächtigkeit, queere Verhaltensweisen von Kreaturen, Angst und Moralismus sowie Überschreitungen zwischen Natur, Kultur, Mikro und Makro, zeitliche und räumliche Grenzüberschreitungen. Jetzt wieder ein Zitat aus der Zeitung. Wissenschaftlerinnen haben bei Houston das gut 12 Meter umfassende riesige klebrige Reich aus Milliarden von genetisch identischen Einzellern gefunden, das in der Jauche einer Kuhweide voransickert. Womit ich nur sagen will, diese Aggregationen können eben bis zu 12 Meter lang werden und mittlerweile weiß man auch, dass sie bis zu 15 Meter lang werden können. Und das sind dann diese Klumpen. Und wenn man auf die stößt, kann man schon auch so komische Gefühle haben. Also der Klumpen, der sich ähnlich, und dann muss man sich auch noch vorstellen, dass sie sich ähnlich wie eine Nacktschnecke bewegt und 12 Meter lang ist und vielleicht gelb schimmert und, oder auch rot. So. Alle Farben sind möglich. Der Klumpen, der sich ähnlich wie eine Nacktschnecke bewegt, hat einen Vorder- und Hinterhände und geht gezielt gesteuert auf zum Beispiel eine Lichtquelle zu. Die Individuen dieses Körpers haben ihre Individualität zugunsten eines Gesamtorganismus aufgegeben. In manchen Fällen konnte man bei solchen sozialen Amöben auch beobachten, und das ist das Sensationelle eigentlich, also in manchen Fällen konnte man bei solchen sozialen Amöben auch beobachten, dass die Bakterien nicht nur fraßen, sondern sammelten und regelrecht züchteten. Dazu muss man wissen, diese Amöbenklumpen haben weder ein Gehirn noch ein Nervensystem, sondern es sind einfach Zellklumpen. Und man könnte keine Bahnen rekonstruieren, wo koordinierte Informationen verlaufen sollten. Für Bronner war damit ein Beleg gefunden, dass sich bereits auf der Ebene der Mikroorganismen ein Sozialleben entfaltet, dass das unsere zumindest vorbereitet, wie er meinte. Das soziale Moment ist aber bei Schleimpilzen noch nicht festgeschrieben. Wenn sich der nacktschneckenähnliche Klumpen nämlich in einen pilzähnlichen Fruchtkörper verwandelt und in Sporen zerfällt, vererbt sich die Vielzelligkeit der Gelegenheitsklumpen nicht. Aus den Sporen wachsen wieder einzellige, bakterienfressende Amöben, die zunächst allein durch die Welt der toten Hölzer ziehen. Trotzdem sind die zellulären Schleimpilze ein gutes Beispiel für die nicht immer gegebene Unterscheidungsmöglichkeit von Gruppen sozialer Individuen und einem einzigen vielzelligen Lebewesen. Die zellulären Schleimpilze jedenfalls können ihre Individualität sehr einfach in einem Gesamtkörper aufgehen lassen bzw. ihn darin aufheben, ohne dass prinzipiell die Fähigkeit zur Individuation in der nächsten Generation verloren geht. Zelluläre Schleimpilze hätten damit eine Lebensweise erfunden, die zwischen Individualität und sozialem Gesamtkörper hin und her schwimmen kann, wie es ruhig Schule machen könnte, wie Bronner in seinen Memoiren meinte und nicht ich und auch nicht Mao und auch nicht Pol Pot. Bronner ist mit Sicherheit kein Linker, das ist einfach ein Naturalist. Okay, also das könnte ruhig Schule machen, meint er jedenfalls. Aktuell ist es deshalb kein Wunder, und das führt dann wahrscheinlich als einziger Punkt richtig zu dem Thema Internet der Tiere, aktuell ist es deshalb kein Wunder, dass sich die Vertreter der zurzeit aktivsten Lebenswissenschaftsideologie, die Netzwerkapologeten, den Schleimpilzen angenommen haben. Rules for Biological Inspired Adaptive Network Design und Amoeba Inspired Network Design sind nur zwei Titel von in letzter Zeit im Fachblatt Science erschienener Schleimpilzstudien. Gegenüber diesem Hype bleibt nichts anderes zu tun, als zu betonen, dass Schleimpilze nie die Fähigkeit verloren haben, sich auch wieder zu entnetzen, wenn es die Zeiten erforderten. Und das kann schon ganz schnell wieder notwendig sein. Danke.
Die Schleimpilze erleben einen Hype. Kurt Riechelmann, der hier über die queere Performativität der Natur referiert hat, meint aber, dabei wird ein wesentlicher Zug dieser Amöben übersehen. Sie ziehen den Stecker, wenn ihnen die Vernetzung nichts bringt. Dieser Vortrag und der von Alexander Pscherer mit dem Titel »Können Smartphones die Welt retten? Das neue Zwiegespräch mit der Natur?« die waren Teil des Workshops »Vom Internet der Tiere« oder »Die Natur nach der Natur«, den das Einstein-Forum Potsdam am 20. November 2015 veranstaltet hat. Morgen wird's hier im Hörsaal auch ums Netz gehen. Dann senden wir eine neue Ausgabe des digitalen Salons. Das ist unsere monatliche Veranstaltung in Kooperation mit dem Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin. In dem dreht sich dann alles um die Frage, wie die Digitalisierung das literarische Schreiben und Lesen beeinflusst. Dem Hölderlin sein Hashtag lautet der vielversprechende Titel. Und bei der Gelegenheit auch gleich noch eine Einladung. Am 24. Februar steigt dann schon der nächste digitale Salon, dann im Grimm-Zentrum in Berlin-Mitte. Der Eintritt ist wie immer frei, es gibt was zu trinken, es gibt Brezeln und es gibt eine neue Diskussion. Wir reden dann über die Frage, wie die Digitalisierung unsere Arbeit, unsere Arbeitswelt verändert. Ihr könnt höchstpersönlich vorbeikommen oder euch einklinken. Wir schicken den Stream auf hig.de und ihr könnt euren Senf per Twitter dazugeben. Dem Salon sein Hashtag lautet Hashtag Dicksal. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr dabei seid und sag für heute Tschüss.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.